Überschrift unserer Botschaft heute Nachmittag heißt: Kein Sieg ohne Sterben am Kreuz. Kein Sieg ohne Sterben am Kreuz. Und wir gehen mit dieser Botschaft jetzt wieder hinaus aus den Toren dieser großen Stadt Jerusalem. Und wir gehen hinaus aus diesen Toren, wo der eine die Schmach gelitten hat, den wir so sehr lieben, der Herr Jesus. Wir gehen hinaus aus den Toren Jerusalems an den Ort, der Schädelstätte genannt wird. Und das ist Golgatha. Und dort draußen auf dieser Schädelstätte Golgatha, da werden 3 Kreuze aufgerichtet. Ein fürchterliches Geschehen. Auch im Vorfeld spielten sich schon dramatische Stunden ab. Und wie schnell und rasant das alles vonstatten ging. Man staunt darüber, wenn man die Evangelien liest. Der Herr Jesus in der Nacht noch im Garten Gethsemane gefangen genommen. Und er sagte zu denen, die ihn gefangen genommen hatten, ja, die Obersten der Juden, sie hatten noch eine römische Kohorte mit dabei, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Lukas 22, 53. Und im Vorfeld, also vor der Kreuzigung, nach der Gefangennahme, da verhörte ihn ja irgendwann auch der römische Statthalter Pontius Pilatus. Und er beteuerte nach diesem Verhör den Juden mehrfach: Ich habe keine Schuld an diesem Menschen gefunden. Ich habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, wofür ihr ihn zu mir gebracht habt, ihr ihn vor mir anklagt. Aber die Juden schrien: Weg mit ihm, weg mit diesem. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und gegenüber Pilatus sagten sie: Ja, wir haben an ihm erfunden, dass dieser das Volk verführt und ihm wehrt, ja, dem Kaiser Steuern zu bezahlen, und behauptet, er sei Christus, der König. Lukas 23, 2. Dabei wissen es ganz genau diejenigen, die ihn die ganze Zeit gehört haben, auch wir wissen es heute: Jesus hatte nie irgendwelche Menschen verführt. Niemals. Er hätte auch niemals die Leute angewiesen, dass sie dem Kaiser die Steuern nicht bezahlen sollen. Im Gegenteil. Jesus hatte immer auf die Obrigkeit hingewiesen. Er hatte sich nie gegen die Obrigkeit aufgelehnt. Er hatte sogar die Menschen beständig darauf hingewiesen, sich der Obrigkeit unterzuordnen. Unter anderem sagte er: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das heißt, wenn der Kaiser Steuer verlangt, gebt ihm die Steuer. Gib der Obrigkeit das, was sie von dir verlangt. Und als zweites sagt er: Gebt aber auch Gott, was Gottes ist. Lukas 20, 25. Ja, es war nur ein Vorwand, den sie vor Pilatus gebracht haben. Und der wahre Grund, warum ihn die Juden töten wollten, lag vielmehr darin, weil Jesus den Menschen in Gnade und Wahrheit begegnet ist. Er hat ihnen Gott offenbart in seiner ganzen Herrlichkeit. Und auch hatte er die religiösen Leute natürlich damals scharf angeprangert. Er hatte kein Blatt vor den Mund genommen. Er hatte den Pharisäern und Schriftgelehrten immer wieder klar bezeugt und gezeigt, wo die Missstände in ihrer Religion, ja in ihrer Frömmigkeit liegen. So handelt ihr, aber Gott will es so haben. Und so vieles war ja von so totaler, überzogener Gesetzmäßigkeit übersät. Ja, dass sie sogar zum Schluss noch den Kümmel verzehnten wollten. Und natürlich auch von äußerer Schöntuerei. Und der Herr Jesus hat auch ihre furchtbare Heuchelei gesehen. Was ist Heuchelei? Heuchelei ist Täuschung. Man macht etwas vor, um anderen schön zu tun. Oder man gibt es was vor, was nicht so ist. Man tut so, als ob. Aber Gott durchschaut die Herzen. Er sieht, wer schauspielert und wer nicht. Doch die Hauptbegründung der Juden, warum Jesus des Todes würdig sei, in ihren Augen lag darin, dass Jesus zum Schluss zugegeben hatte, Gottes Sohn zu sein. Was für eine unglaubliche Spannung lag damals darin, bis sie endlich aus seinem Mund gehört hatten, ja, ich bin es. In Lukas 22 lesen wir hier ab Vers 66, wenn ihr mitlesen wollt. Und als es Tag geworden, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn ab vor ihren hohen Rat. Vers 67, und sie sprachen: Bist du der Christus? Sag es uns. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich es euch sagte, so würdet ihr es mir nicht glauben. Wenn ich aber euch fragte, so würdet ihr mir nicht antworten. Vers 69, von nun an aber wird des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du also der Sohn Gottes? Er sprach zu ihnen: Ihr saget, was ich bin. In meiner Übersetzung heißt es unten in Klammer: Ihr saget's, denn ich bin es. Da sprachen sie in Vers 71: Was bedürfen wir weiter Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Munde gehört. Vor vielen Zeugen hat er es gesagt: Ich bin es. Und als die Juden dann später vor Pilatus noch mehr schrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Und Pilatus sogar damit bedroht hatten, dass er nicht des Kaisers Freund wäre, wenn er Jesus laufen lässt. So wurde es dem Pilatus schon etwas mulmig. Der Druck wurde größer. Und als Pilatus sah, dass er eingeengt wird, dass er in die Enge getrieben wird und dass sein Ruf und sein Ansehen, ja seine Position in Gefahr steht, da gab er lieber Jesus dran. Er war sehr inkonsequent, der Pilatus. Man könnte Mitleid mit ihm haben, aber er wusste nicht, was es bedeutet, sein Leben für Jesus dran zu geben. Und er ließ ihn ja dann furchtbar geißeln. Und die Soldaten durften ihn zum Spott hier hernehmen, taten ihm einen Purpurmantel auf, setzten ihm eine furchtbare Dornenkrone auf. Und es waren keine Dornchen, sondern es waren Dornen, so dass das Blut schon damals an ihm herunterlief. Und Pilatus stellt ihn abermals vor die Juden und sagt: Seht, da ist euer König. Die Juden aber schrien weiter: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so hatte ihn Pilatus verurteilt, hat ihn zum Tode durch Kreuzigung verurteilt. Und zwei tatsächliche Übeltäter wurden mit ihm unter der Last des Kreuzes zur Stadt hinausgeführt. Und ihr wisst es, Jesus, er war schon durch die Geißelung sehr geschwächt. Und es war ja kaum möglich, noch diesen massiven Kreuzesbalken zu tragen. Aus geschichtlicher Schreibung weiß man, dass dies wohl nur der Querbalken des Kreuzes war. Das war schon Last genug, wenn es denn das ganze Kreuz gewesen sein sollte. Wollen wir da auch nicht drum streiten. Wahrscheinlich war es aber nur der Querbalken, das sogenannte Putibullum. Putibullum heißt das, ja, was mindestens 50 Kilo schwer war oder noch schwerer, was damals bei den Römern sehr bekannt war. Und da kam gerade ein Mann vom Felde, der hatte keine Ahnung, was da geschieht, dieser Simon von Kyrene, und er wurde gezwungen, dieses Putibullum, ja, Putibullum heißt es, für den Herrn Jesus zu tragen. Draußen auf Golgatha angekommen, wurden unserem geliebten Herrn die Kleider ausgezogen und die Hände und Füße mit großen geschmiedeten Nägeln durchbohrt. Jeder Hammerschlag, eine Durchflutung von unsagbaren Schmerzen. Doch erst als das Kreuz aufgerichtet wurde, da beging die größte Qual. Da ging das Leiden erst richtig los. Das Leiden war furchtbar, als der Gekreuzigte dann so angenagelt hängen musste, stundenlang. 6 Stunden lang haben wir vorhin erfasst, blutend da zu hängen. Wobei ja die Atmung immer schwerer wurde, der Sauerstoff immer knapper wurde. Der Kreuzestod war ja letztendlich ein Erstickungstod, wo die Gekreuzigten langsam anfingen zu röcheln und ja, sich immer wieder aufzurichten versuchten, aber das ja auch nicht richtig geklappt hat und die Wunden immer tiefer wurden. Es war ein qualvolles, allmähliches und auch ein gemeines Ersticken. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man sich da hineindenkt. Und wir haben es vorhin gelesen, mit dem Herrn Jesus wurden die beiden Übeltäter gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Doch in der Mitte war Jesus. Und Pilatus ließ oben ein Schild ans Kreuz hängen, in damaliger Sprache, so dass es ja alle lesen können, die hier vorbeigehen, mit der Inschrift: Dieser ist der König der Juden. In dreifacher Sprache. Für die Juden war das ein Ärgernis. Denn sie wollten ja keinesfalls bestätigt wissen, dass dieser der König der Juden ist. Sie wollten lieber, dass auf dem Schild steht, dass dieser gesagt hat, ich bin der König der Juden. Doch Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Es bleibt so. Und wir schauen auf das Kreuz und wir können es wirklich mit dem Liedtext von Paul Gerhardt bezeugen. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkron. O Haupt, sonst schön gezieret, mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hochschimpfiert, gegrüßet seist du mir. Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut das große Weltgerichte, wie bist du so bespeit? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zu Gericht? Und in der dritten Strophe heißt es: Die Farbe deiner Wangen, der Lippenpracht, ist hin und ganz vergangen, des blassen Todes Macht. Hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, und daher bist du kommen von deiner Liebeskraft. Ja, ein Vers um der andere ist so hingebungsvoll und zeigt uns so diesen Mann am Kreuz. Was haben sie nur mit unserem geliebten Herrn gemacht? Was war das für ein Anblick? Der Anblick war schlimm, er war grauenvoll. Doch wie sieht es unterm Kreuz aus? Was muss der Gekreuzigte sehen, wenn er hinabsieht auf die Menschenmasse? Einzelne, die mögen von Ferne geweint haben. Doch es war eine große Menge da, die allgemeine große Masse, die zeigte mit Fingern auf das Kreuz. Gut so, dass der hier hängt. Und viele plätschten die Zähne vor dem Gekreuzigten und haben gespottet. Lukas 23, 35 lesen wir, und das Volk stand da und sah zu, es spotteten aber auch die Obersten und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette sich nun selbst, wenn er Christus ist, der Auserwählte Gottes. Tja, wenn er jetzt ein Wunder vollbracht hätte und vom Kreuz herabgestiegen wäre, dann hätten sie ihm vielleicht geglaubt. Boah, er ist es doch, haben wir uns doch geirrt. Das wäre eine Show gewesen. Aber wisst ihr, es wäre nicht wirklich gut gewesen. Denn hinter dieser Versuchung, dieser lästernden Meute unten, da steht nämlich Satan dahinter. Das ist Satans List. Satan hat den Sohn Gottes ins Kreuz getrieben, aber jetzt sollte er nicht mal sterben im Kreuz, jetzt sollte er sich noch beweisen als Sohn Gottes. Satan hat es fertig gebracht, die Meute dazu zu bringen, zu schreien: Weg mit diesem. Doch jetzt, wenn es ums Sterben im Kreuz geht, dann soll er wieder herunterkommen und dem Tod entgehen. Aber wenn Jesus das Kreuz tatsächlich verlassen hätte, was er durchaus hätte tun können, und seine göttliche Macht in diesem Augenblick noch in Anspruch genommen hätte, was wäre dann gewesen? Ja, die Menschen hätten zwar gestaunt und vielleicht tatsächlich an Jesus geglaubt, doch Satan hätte den Triumph davon getragen. Satan, die alte Schlange, wäre nicht besiegt worden. Sie hätte weiter triumphiert. Doch es ist, wie unsere Überschrift heißt, es gibt keinen Sieg ohne Sterben am Kreuz. Und durch das Leiden und durch das Sterben am Kreuz, und das ist ganz, ganz entscheidend, hat er, der Herr Jesus, dem Satan, dieser alten Schlange den Kopf zertreten und hat ihn besiegt. Denn am Kreuz muss ja schließlich eine ganz, ganz wichtige Frage geklärt werden. Welche denn? Die Frage war: Wie kann die Macht der Sünde, die seit dem Sündenfall da ist, gebrochen werden? Wie kann auch dadurch die Macht des Todes gebrochen werden? Und wie kann der Teufel entmachtet werden? Ja, besiegt werden. Und da ist schon die Frage, wäre dies jemals möglich gewesen, wenn Jesus vom Kreuz heruntergegangen wäre? Wenn er nicht gestorben wäre im Kreuz? Die Antwort lautet nein, niemals. Es wäre niemals möglich gewesen. Denn Satan konnte nur durch das Sterben des Herrn Jesus am Kreuz entmachtet werden. Natürlich auch später durch seine Auferstehung. Und der sündige Mensch, der kann nur, und das zeigt uns die ganze Heilige Schrift, über ein Opfer zu Gott kommen. Doch es reicht nicht irgendein Opfer. Wir wissen aus Hebräer 9, Vers 22, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ja, manche mögen vielleicht heute den Herrn Jesus beweinen am Kreuz. Vielleicht sind auch wir ein Stück weit traurig und betroffen. Aber das allein bringt uns nicht weiter. Wir müssen sehen, was dahinter steht. Es musste Blut vergossen werden. Wir wissen, dass im Alten Testament Tausende, ja Hunderttausende, ja man kann sagen Millionen von Tieropfern auf den Opferaltar Gottes gebracht worden sind. Und immer wieder mit Blut wurde alles besprenkelt. Auch im Allerheiligsten einmal im Jahr die Bundeslade. Und hat das Blut von Millionen von Tieren gereicht? Hat es gereicht, um die Sünden jemals wegzunehmen? Nein, es hat nicht gereicht. Ihr wisst es. Die Sünden, sie konnten lediglich bedeckt werden. Aber niemals weggenommen werden. Die Sünden wurden durch die Tieropfer immer nur bedeckt, bedeckt, bedeckt. Es hat sich ein Stapel angehäuft von Sünden auf Sünden, die bedeckt waren. Aber der Herr Jesus, er musste jetzt von 4.500 Jahren Menschheitsgeschichte auch die Sünde wegnehmen. Wegnehmen. Ich sage es nochmal, wegnehmen. Weg. Es ist weg. Es ist nicht nur bedeckt, es ist weg. Durch das sein eigenes Opfer. Ja, darum war es nötig, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Die Sünden können lediglich bedeckt, aber nicht weggenommen werden. Denn Tiere sind eben keine wahren Stellvertreter für Menschen. Darum war es eben nötig, dass dieser eine wahre Stellvertreter sein Blut für die Menschen vergossen hat. Doch wir wissen, dass hier niemals irgendein Mensch hätte herhalten können. Wir wissen, dass es auch im Karfreitag oder über Ostern viele Prozessionen gibt oder wo Menschen tatsächlich bereit sind, sich ans Kreuz schlagen zu lassen oder wenigstens ans Kreuz binden zu lassen, auch bereit sind, Qualen zu erleiden. Aber das ist alles nutzlos und wertlos. Nicht irgendein Mensch. Es kann nur ein Mensch sein, der die Menschheit vom Verderben ja herausbringen kann, der Sünde vergeben kann, der keine Sünden hat. Es muss ein Mensch sein, der vollkommen sündlos ist. Einer, der diese Erbsünde nicht in sich trägt. So wie jeder Mensch auf Erden die Erbsünde in sich trägt. Nein, hier kann nur der eine herhalten. Und das können wir nicht hoch genug oder nicht genug hochhalten. Der eine, der vom Himmel herabgekommen ist. Und das ist der eingeborene Sohn Gottes. Das ist der Herr Jesus Christus. Und der war in der Lage, und das hat er schon gewusst, als er in diese Welt hereingekommen ist, die Macht der Sünde zu brechen. Die Macht des Todes und des Teufels zu brechen. Warum? Weil er nicht mit der Sünde infiziert war. Und liebe Geschwister, habt ihr das schon in Gottes Wort erkannt? Satan hatte dem Herrn Jesus mehrmals hier auf Erden einen leichten Weg für seine Herrschaft angeboten. Ach, sagt Satan, Jesus, du Sohn Gottes. Satan hat ja gewusst, wer Jesus ist. Du brauchst doch nicht ans Kreuz gehen, das ist doch unnötig. Mach's dir doch einfacher. Schau mal, ich führe dich jetzt auf einen hohen Berg und dann siehst du alle meine Reiche, meine ganze Herrschaft. Lukas 4, Vers 5 bis 7 sehen wir, da führte der Teufel Jesus auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sagte zum Herrn Jesus, ich will dir all diese Reiche geben. Ich will dir die ganze Herrschaft hier geben, die du hier siehst. Denn mir ist sie übergeben, sagt der Teufel, und ich gebe sie, wem ich will. Da seht ihr mal, was der Teufel für eine Macht hat. Könnt ihr nachlesen, Lukas 4, Vers 5 bis 7. Denn mir ist sie übergeben, die Macht über alle Reiche dieser Erde, und ich gebe sie, wem ich will. Und dann gibt er dem Herrn Jesus nur eine Bedingung. Wenn du vor mir anbetest, so soll alles dein sein. Also der Teufel hätte an den Herrn Jesus alle seine Herrschaftsgebiete abgegeben, wenn Jesus sich ihm unterworfen hätte. Wäre es für Jesus nicht leicht gewesen, ein Herr zu sein über alle Reiche dieser Erde? Es wäre leicht gewesen, doch wisst ihr, was wir dann heute wären? Wir wären alle unter die Macht des Teufels verkauft. Und in Ewigkeit ohne Gott restlos verloren. Wir wären an den Teufel verkauft für immer. Denn ohne das Erlösungswerk, wir wissen es, gibt es keinen Weg in die Gemeinschaft zu Gott. So kamen auch eines Tages zum Herrn Jesus griechische Leute, Griechen, und sagten: Wir wollen Jesus sehen, in Johannes 7. Und sie wollten Jesus sogar bitten, mit ihnen in ihr Land zu kommen. Sie wussten, Jesus steht hier in Jerusalem, in Judäa in Gefahr. Aber bei uns, Jesus, da bist du ganz sicher. Und du kannst deinen Dienst ohne Todesgefahr weiter tun. Oh, schönes Angebot. Wäre für den Herrn Jesus lukrativ gewesen, das Kreuz zu umgehen, seine Macht anders auszuweiten. Wiederum eine Versuchung Satans. Was aber sagte Jesus später zu diesem verlockenden Angebot? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Johannes 12, 24. Ja, Satan hatte noch mehr auf Lager. Wir sehen das auch in einer dritten Versuchung. Der Jesus hätte es viel einfacher gehabt, wenn er doch nur auf seine Jünger gehört hätte. Petrus hätte vielleicht gesagt: Hättest du doch nur auf meinen Rat gehört und auch die anderen Jüngern. Das hat er jetzt davon, dass er am Kreuz hängt. Nämlich der Jesus hatte seinen Jüngern schon frühzeitig mitgeteilt, als sie auf dem Weg nach Jerusalem waren, dass sich alles erfüllen wird, was durch die Propheten über den Menschensohn geschrieben ist, nach Lukas 18, 31. Dass er von den hohen Priestern und Schriftgelehrten verspottet, angespuckt, verworfen und gekreuzigt werden wird. Die Jünger, die waren damals darüber entsetzt. Natürlich, wir können es nachfühlen. Wollten sie, dass Jesus stirbt, dass ihr Meister stirbt? Auf keinen Fall. Natürlich wollten sie nicht, dass Jesus stirbt, denn sie dachten, ja, Jesus wird jetzt demnächst sein Reich hier in Israel aufrichten. Und so hatte sich sogar Satan in die Reihen seiner engsten Jünger eingeschlichen. Nämlich, sie hatten es ja gut gemeint mit Jesus. In Matthäus 16, 22 lesen wir: Da nahm ihn Petrus beiseite. Komm mal, Jesus, so drüben was sagen. Das ist mir so ernst. Ich muss dir unbedingt was sagen. Da nahm ihn Petrus beiseite, fing an, ihm abzuwehren und sprach: Herr, schone deiner selbst, tu es nicht, geh nicht hinauf nach Jerusalem. Ja, Petrus hat gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Doch was sagte Jesus zu Petrus? Er wandte sich um und sprach zu Petrus: Hebe dich weg von mir, Satan. Du bist mir zum Fallstrick, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Satans Ziel war es immer, quasi, wenn der Jesus bereit war, ins Kreuz zu gehen, ihn davon abzubringen. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Satans Ziel war es schon, Jesus irgendwie zu verbannen, ihn wegzuräumen, irgendwie wegzubringen. Aber er sollte nicht sieghaft sterben. Und obwohl Satan den Herrn Jesus tatsächlich dann ans Kreuz getrieben hatte, sehen wir jetzt unter dem Kreuz eine Unmenge lästernder Menschen. Lästernde Menschen, die den Sohn Gottes versuchen, Natürlich, weil sie durch Satan angeführt sind und rufen, andere hat er gerettet, sich selbst aber kann er wohl nicht retten. Ist er der König Israels? So steige er nun vom Kreuz herab. So wollen wir ihm glauben. Da sehen wir, ob er nur den Mund voll genommen hat oder ob tatsächlich was dran ist. Matthäus 27, 42. Oder wie wir hier in Lukas 23, 39 lesen. Auch selbst noch die Römer lästerten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Ja, beweis deine Macht, Jesus. So wollen wir glauben. Wird Jesus jetzt im allerletzten Moment seine Macht demonstrieren? Sicherlich war eine große Spannung darin. Wird er das Kreuz verlassen? Wird er jetzt noch versagen? Wenn Jesus jetzt auf diese Versuchungen Satans eingegangen wäre, so hätte Satan es tatsächlich geschafft, das ewige Erlösungswerk des Herrn Jesus zu verhindern. Denn das Kreuz, das hat er ja nicht umsonst auf sich genommen. Er hat sich ja nicht umsonst ins Kreuz schlagen lassen. Denn bevor er ins Kreuz gegangen ist, hat er ja schon uns gesehen, hat er schon dich und mich gesehen. Das Kreuz hat so viel mit uns Menschen zu tun. Ja, wir müssen es immer besser erkennen und verstehen. Am Kreuz geht es um unsere Not. Es geht um deine und meine Not. Warum hängt denn dieser eine Mann am Kreuz? Warum hängt dieser Unschuldige hier in der Mitte? Es gibt nur eine Antwort. Er hängt wegen dir dort. Er leidet wegen dir diese unendlichen Qualen. Und wegen dir und deinen Missetaten vergießt er dort sein kostbares und sündloses Blut. Ihr alle kennt diesen bekannten Evangelisten Wilhelm Busch. Und er sagt in einem seiner Bücher, einer der edelsten Männer der katholischen Kirche im 16. Jahrhundert bereits, namens Vinzenz von Paul, der traf in einer französischen Hafenstadt einen Sklaven in einer Galeere. Und dieser Sklave war ihm durch sein trauriges Gesicht aufgefallen. Als dieser Vinzenz von Paul mit diesem Sklaven ins Gespräch kam und ihn fragte, erfuhr er, dass dieser Mann wegen Wildern zu 6 Jahren Galeerendienst verurteilt worden ist. 4 Jahre habe er jetzt schon verbüßt auf der Galeere. Schlimme Zeit. Seine Frau und seine Kinder seien jedoch in großer Not. Wenn jedoch jemand für ihn, also für den Sklaven, in den Galeerendienst eintreten würde, so würde er freigelassen werden, sagte er zu diesem Vinzenz von Paul. Und Wilhelm Busch sagt, da ließ sich Vinzenz von Paul an die Galeere schmieden, so dass der Mann frei wurde und heimkehren konnte. Wir wissen nicht, warum dieser Vinzenz von Paul für diesen Sklaven so eingesprungen ist, sich für 2 Jahre an die Galeere binden ließ. Hatte er den Sklaven so geliebt oder hatte er es vor Gott getan? Wir wissen es nicht. Jedenfalls, diese Geschichte ist wahr. Und es mag ein kleiner und vielleicht auch ein ganz schwacher Vergleich dafür sein, für das, was Jesus für uns, ja für dich und mich am Kreuz getan hat. Denn Jesus hat gewusst, wir sind im Galeerendienst, wir sind Sklaven für Satan und wir sind gebunden, wir kommen nicht frei, wir sind festgeschmiedet. Und ohne Jesus kommen wir von diesem Galeerendienst und dieser Bindung Satans nicht los. Und die Bestrafung der Sünde ist letztendlich die ewige Bindung an Satan, das ist letztendlich die Bestrafung der Sünde, ist der Tod. Und durch den ewigen Tod die ewige Verdammnis. Doch weil Jesus uns in seiner Liebe gesehen hat und weil Jesus nicht will, dass wir an Satan gebunden bleiben und in den Tod und ins ewige Verderben gehen, hat er sich im Willen des Vaters entschieden, ich komme. Ich gehe in diese Welt hinein, ich komme zu den Menschen. Dein Wille, o Gott, geschehe. Und er hat sich entschieden für uns, dass er für uns ans Kreuz geht. Und am Kreuz die Strafe, die wir verdient hätten, hat er dort ausgekostet. Das ist unbegreiflich. Und das ist ja nicht nur eine zeitweise Strafe, sondern es ist die ewige Strafe in der Hölle, die er am Kreuz auf sich genommen hat. Das Unfassbare dabei ist, dass Gott solch eine Liebe zu uns Menschen hat, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesendet hat und ihn für uns alle dahingegeben hat. Keiner von uns hat es verdient, doch wer in ihn glaubt, der erfährt Gnade und Erlösung in Jesu Blut. Er wird vom Galeerendienst frei, von der ewigen Verdammnis frei, Ketten fallen, die Macht des Teufels wird gesprengt. Die Sünde ist zwar noch gegenwärtig, aber wir sind auch befreit von der Macht der Sünde. Gottes Gnade ist größer. Und vom Tod ohnehin. Jesus hat auch dem Tod die Macht genommen. Unser Thema hatte die Überschrift: Kein Sieg ohne Sterben am Kreuz. Ist die Frage: Was machen wir mit diesem Sieg? Weil Jesus am Kreuz sein Leben gelassen und somit gesiegt hat, können wir heute, wenn wir das angenommen haben, in diesem Sieg leben. Nämlich im Sieg über Sünde, über Tod und über den Teufel. Und da ist die Frage, ob Karfreitag für uns nur eine traurige Angelegenheit ist, wo wir an das Leiden und Sterben Jesu denken, das ist sicherlich gut und richtig. Ob es aber für uns nur eine geschichtliche Sache ist, eine Historie, oder ob es uns täglich gegenwärtig ist. Denn auch dein und mein Glaubensleben und der Sieg in deinem und meinem Glaubensleben, der liegt verborgen im Kreuz. Das Geheimnis deines und meines Siegeslebens liegt allein im Kreuz. Und zwar im Gestorbensein am Kreuz. Eine Textstelle möchte ich uns noch hier vor Augen halten, und das ist Römer 6, Vers 6. In Römer 6, Vers 6, da heißt es: Wissen wir doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind mitgekreuzigt, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, damit der Leib der Sünde nicht oder außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist unser Leben, das ist Kreuzesleben, das ist Karfreitag für dich und für mich. Und wie gesagt, so ist die Kreuzigung Jesu für dich und mich nicht nur eine geschichtliche Tatsache, an die wir halt heute trauernd denken und wieder dann unseres Weges gehen. Ja, Karfreitag geht auch vorbei. Nein. Sondern das Leben und Sterben am Kreuz möchte uns tagtäglich begleiten. Und es möchte dir auch tagtäglich Sieg hervorbringen. Sieg, und zwar in unserem ewigen Sieger durch den Herrn Jesus. Wir können siegen, weil Jesus gesiegt hat. Und da kannst du jeden Tag, jede Stunde bezeugen: All mein Ruhm liegt im Kreuz. Und wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Weil ich aus diesem Kreuz alle Kraft bekomme, alle Freude, alle Liebe, alle Eigenschaften, die Gott hat und gibt. Aus dem Kreuz fließt all unsere Freude, all unser Ruhm. Nicht, weil wir es vollbracht haben, sondern weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und wir jetzt an ihn glauben und mitgekreuzigt sind und uns ganz, ganz nah zum Kreuz halten dürfen. Wir können siegen, weil er gesiegt hat, und wir sind gestorben und mitgekreuzigt, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Und da dürfen wir uns einerseits freuen, dass Jesus diesen Sieg vollbracht hat und wir mit ihm siegen dürfen. Und es stimmt, was der Liederdichter gesagt hat, das können wir uns merken. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt, er hat gesiegt und wird in Ewigkeit siegen. Wie wunderbar. Und wir dürfen seit Karfreitag mit in diesen Sieg hineingehen. So möchte ich mit dem Aufruf oder Ausruf Jesu am Kreuz schließen. Der schönste Ausruf, den wir jemals vernommen haben und vernehmen werden, das heißt, es ist vollbracht. Nach dem Grundtext Telestai, es ist alles bezahlt. Und wie wir hier in Lukas 23 lesen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das wollen wir täglich aufs Neue tun. Amen.